Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Dieses Mal sprechen wir, achso, nee, erstmal ich bin Jan von Klingert, hallo.
Adrian von Black Forest Games.
Björn Pankratz, Creative Director, Game Designer der Spielreihen Gothic, Risen und Elix.
Weil da war ich jetzt viel zu schnell, weil ich wollte direkt ins Thema springen, weil es sind spannende Themen. Und zwar haben wir so ein bisschen mal gesammelt in den Comments Fragen, die vielleicht nicht groß genug sind, um eine komplette Folge draus zu machen. Aber doch einfach interessante Fragen, auf die wir mal Antworten geben wollen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach irgendwas wissen wollt, wie entwickelt man Spiele, wie machen wir bestimmte Sachen, schreibt sie mal gerne in die Comments und dann entweder wird es eine komplette Folge oder so wie jetzt machen wir mal gemischt Warenladen und holen mehrere Fragen raus. Die erste Frage ist, klassisches Problem, kenne ich auch. Man spielt ein Spiel, aus irgendeinem Grund, Leben kommt dazwischen, man spielt es für ein paar Tage oder auch mal ein paar Wochen nicht, und dann will man wieder reinkommen ins Spiel. Und das fällt manchmal sehr schwer. Man weiß nicht so wirklich, wo bin ich eigentlich, was mache ich noch und wer bin ich und warum. Gibt es da irgendwelche guten Ansätze? Habt ihr da mal was gemacht in Spielen, wo man halt irgendwie sagt, okay, oder überhaupt, wovon geht ihr aus? Geht ihr davon aus, dass jemand das Spiel täglich spielt? Oder geht ihr davon aus, dass Leute das über ein halbes Jahr verteilt spielen? Oder ja, macht ihr euch dazu Gedanken über solche Dinge, Björn?
Ich wollte gerade schreiben, deswegen, weil mir fiel gerade was ein. Das ist in der Tat ist das wirklich ein Problem, vor allem wenn man so komplexe Spiele macht wie Open-World-Rollenspiele. Ne? Das ist tatsächlich so, dass Menschen heutzutage sehr wenig Zeit haben. Ja? Und wenn es ein Mammutspiel werden soll, ja, wie wir immer gemacht haben in der Vergangenheit, über 60 Stunden, manche Leute haben unsere Spiele sogar über 100 Stunden gespielt. Da kann das schon mal vorkommen, dass wenn man so abends so 4 Stunden Zeit hat oder so, oder nur zwei irgendwie, dass man dann mal eine Pause macht, irgendwie kommt das Wochenende dazwischen, okay, wo war ich denn nochmal? Und dann hast du da irgendwie 15 Quests offen, 13 Typen, die alle irgendwie Balin, Qualin und Dralin heißen oder was, ja, da hast du irgendwie keine Ahnung mehr, wie du reinkommen sollst. Da haben wir meistens, sage ich mal, so ein Trick, das ist das Journal, ja. Und zwar ist es so, dass wir nicht nur Quests hatten, sondern man konnte auch deren Dialogfetzen, die zugehörig zu den entsprechenden Missionen waren, auch sich noch einmal anzeigen lassen und nochmal durchlesen, wie war denn jetzt genau der Dialogverlauf und dann nicht alles, sondern tatsächlich nur explizit auf diese Quest gemünzt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich die Arbeit gemacht, jede einzelne Dialogzeile uns anzugucken, um zu gucken, zu welcher Quest ist die jetzt zugeordnet, damit man so einen Sinn bekommt, mit wem habe ich gesprochen, wie hieß der und was hat der genau gesagt. Natürlich auch noch die entsprechenden Log-Entries kamen dazu, dass man also tatsächlich alles wirklich ins Kleinste dokumentiert hat und nicht nur einfach, ja, geh wieder zurück zum Auftraggeber, weil wer ist das? Ja, also oder geh wieder zurück zum Anfang oder wo ist das? Ich habe keine Ahnung.
Oder sprich mit Michael und dann, ja, wer ist Michael und
Wer
wo
ist
ist er?
Michael, ne? So, also das ist tatsächlich so. Und da haben wir uns auf jeden Fall bemüht, sehr, sag ich mal, schnell den Spieler wieder ranzuführen durch solche Mechanismen und selbstverständlich auch die Questpöppel, wie wir sie immer genannt haben. Das sind die Questmarker, die ominösen, ja, denen man immer nachlaufen kann. Die kannst du dann wieder aktivieren. Wo war das denn nochmal? Und dann kannst du die entsprechenden Sachen dann auch machen. Die Karte muss natürlich gut kartografiert sein. Wo ist was? Da muss was draufstehen. Und zur Orientierung haben wir den Spielern etwas an die Hand gegeben, nämlich so Pöppel auf die Karte zu machen, wo man gewesen ist und ob da eine Truhe ist oder ein Totenkopf. Da haben wir so kleine Blips, so Icons gemacht, wo die Leute sich selber Notizen machen konnten in Form
Ja.
von kleinen Bildchen. So, ja, das
Ich
fällt
finde
mir
es auch
ein.
immer wichtig, dieses einfach Dinge zu wiederholen. Ne? Weil ich sag mal, wenn man davon ausgeht, dass jemand das gerade vor 5 Minuten gespielt hat, würde man das vielleicht nicht irgendwie, also wenn der erste Step ist, geht da und dahin, dann sagt man, ja gut, der hat ja gerade erst das gehört, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Aber wenn man davon ausgeht, da waren 2 Wochen zwischen, dann könnte es vielleicht ja doch ganz gut sein, wenn nochmal reiteriert wird, was war hier eigentlich das Problem und warum bin ich jetzt hier und ne, was ist der nächste Step. Dass man dann im Zweifelsfall sagt, okay, man wiederholt es vielleicht lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Adrian, wie siehst du das bei euch? Ihr macht ja weniger, ich sag jetzt mal, storygetriebene Spiele. Oder ihr habt jetzt in letzter Zeit, ich sag mal, mehr systembetriebene Spiele gemacht. Ist das ein ähnliches Problem da, dass Leute dann zum Beispiel vergessen, die Steuerung oder wie geht das nochmal? Ich habe doch diese eine Ability, wie kann ich die nochmal auslösen? Solche Sachen? Oder ist es für euch allgemein ein geringeres Problem?
Also war jetzt bei uns jetzt nicht so, wie wir besonderen Wert drauf gelegt haben. Wir haben jetzt bei Destroy Humans letztlich, was jetzt die Story anbelangt, der hat ja auch eine Story. Die Mission haben wir es letztlich genauso gemacht. Wir hatten so ein Furon-Handbook, was sich dann eben geupdatet hat, je nachdem, welche dann Story-Fortschritte von der Steuerung haben wir jetzt nichts Spezielles vorgenommen, wobei ich schon sagen muss, als Spieler ist mir das schon selber schon oft passiert, dass ich länger was angefasst habe und dann nicht mehr so reingekommen bin, was die Steuerung anbelangt.
Ja.
Wobei ich glaube, eine Herangehensweise, die mir heute viel trifft, ist, dass ich doch bestimmte Buttons, bestimmte Belegungen, bestimmte Steuerungen, dass man die schon auch na, vielleicht nicht komplett vereinheitlicht sind, aber man orientiert sich doch untereinander. Ja, das sind bestimmte Dinge, die kennst du halt von anderen Spielen her. Ich glaube, so bestimmte Buttonbelegungen sind dann
Ja.
doch so ähnlich, dass man da auch wieder reinkommt.
Das ist das eine. Und das andere ist, es gehen ja auch mehr Spiele dazu über, wirklich kontextsensitiv einfach einzublenden, was du drücken musst. Ne? Also, dass man wirklich sagt, jetzt zum Interagieren, zum Kaputtmachen, zum Aufnehmen, zum irgendwas. Und das hilft natürlich, weil man dann im Zweifelsfall halt einfach mal eben schnell nach rechts unten guckt und da, ah ja, stimmt, so war das. Und dann drücke ich es halt. Ne? Was wir tatsächlich für eins der Spiele, an denen wir gerade arbeiten, überlegen und wahrscheinlich auch wirklich einbauen, ist, dass wir tatsächlich schauen, wie lange ist es her, dass der Spieler das letzte Mal gespielt hat und abhängig davon ihm mehr Hilfestellungen geben, was Steuerung angeht. Also wir haben natürlich ein normales Tutorial und keine Ahnung, diese ganzen Sachen. Aber ich sag mal, wenn jemand lange nicht mehr gespielt hat und dann sehr lange eine Sache nicht mehr gemacht hat, die man normalerweise häufig macht, dann überlegen wir halt gerade, okay, vielleicht blenden wir das nochmal ein. Hey, by the way, vergiss nicht, du kannst auch das und das machen. Wissen nicht, ob das nervig ist oder ob Leute das gut finden oder nicht, aber wir denken da schon drüber nach, weil wir kennen es halt selber auch, dass wenn man erstmal raus ist, häufig auch wirklich, man will eigentlich weiterspielen und man sagt, eigentlich ist das Spiel cool, aber ich bin zu lange raus und dann irgendwie spielt man eine halbe Stunde, ist nicht so richtig da reingekommen und dann lässt man es halt liegen, obwohl man es eigentlich gerne zu Ende gespielt hätte, ne?
BioShock hat das tatsächlich sogar im Spiel gemacht. Du hast BioShock gespielt und du hattest irgendwie zwei Tasten, zwei Trigger, links und rechts, ne? Und rechts hast du immer geschossen, so, ne? Im Shooter halt, ne? Da schießt du und schießt du. Und links hast du immer diese Magiesprüche gemacht, dieses Adam
Ja.
und Eve hast du da investiert. Und wenn du nur geschossen hast und deine Munition verballert und dann die ganze Zeit irgendwelche Frustmomente hattest, hat das Spiel dir dann irgendwann gesagt, hör mal, du kannst auch deine Magie verwenden. Ja, ne? Also du musst auch mal langsam mal wieder anfangen, deine Kräfte zu verwenden, weil sonst wirst du das Spiel nicht schaffen. Du bist nämlich gerade ein bisschen doof, ja. Und das fand ich auch sehr lustig, weil das stimmte einfach immer.
Ach ja, stimmt, genau. Ja,
Ja.
ja
Da gibt
okay.
es ja mittlerweile viel so Zeug, ne? Wo habe ich das letztens auch gehabt, bei dir einfach sagt, okay, Junge, willst du nicht das auch mal machen?
Ja.
Ich finde auch, dass das manchmal nicht verkehrt ist, weil einige Spiele tendieren ja dazu, dich zu Anfang wirklich dicht zu ballern mit Kram, der dich auch gar nicht interessiert, so tutorialmäßig oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest, interessiert mich auch alles nicht. Und dann später, wenn du es eigentlich vielleicht brauchen würdest, kommt es halt nicht. Ne? Und ich sag mal, wenn man vielleicht sagt, okay, vielleicht kann man das Ganze ein bisschen entschlacken und vielleicht zu Anfang den Spieler auch einfach erstmal spielen lassen. Und wenn der Spieler dann weiß, dass er jetzt eigentlich es cool wäre, wenn man auch X und Y machen könnte, und dann das Spiel sagt, hey, by the way, du kannst auch X und Y machen. Das ist vielleicht der bessere Weg, ne?
Ich
Da gibt
skippe
es gerade so einige,
Tutorials
die
auch
man.
immer, muss ich sagen, wenn möglich, ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, es gibt einige Spiele, sogar gerade JRPGs und so weiter, sind da echt notorious für, die ballern dich zu Anfang mit so viel Kram dicht, von dem du echt von der Hälfte der Sachen noch nicht mal weißt, wovon du überhaupt reden, geschweige denn, wofür du es benutzen solltest. Und dann ist es halt wirklich so, ja, was soll diese Information jetzt? Ich brauche das einfach nicht, lass mich spielen, so ungefähr.
Genau, klar.
Na gut, okay. Aber ja, ist halt auf jeden Fall ein Thema, über das man sich Gedanken macht, weil wir kennen das Problem. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich keine perfekte Lösung, hängt auch mal ein bisschen vom Spiel ab, aber wir machen uns da schon Gedanken zu. Die nächste Frage, da geht es um Ingame-Economy. Also, könnt ihr mal darüber reden, wie Ingame-Geld und Ingame-kaufbare Ware für den Spieler funktionieren müssen? Damit ist nicht gemeint Micropayments oder irgendwie, ich kaufe jetzt für echtes Geld irgendwas im Spiel, sondern tatsächlich innerhalb der Spielwelt. Also, wenn es innerhalb der Spielwelt eine Economy gibt, wie sorgt man dafür, dass man nicht als Spieler ständig zu wenig Geld hat, um sich irgendwas zu kaufen oder ständig so viel Geld hat, dass man nie darüber nachdenken muss und irgendwie alles leer kauft. Ich glaube, das klingt auf jeden Fall wie eine Björn-Frage, weil damit habt ihr wahrscheinlich am meisten Erfahrung von allen hier.
Das kann wohl sein, aber ob wir diese Sachen auch immer gut gelöst haben, ist eine andere Frage. Also wir haben auf jeden Fall immer sehr lange Spielzeiten gehabt, riesige Welten und auch riesige Mengen an Locations, die man bereisen konnte. Und du hast halt tatsächlich mal sehr viel Geld gesammelt, weil Es ist tatsächlich so granular. Man guckt sich an, eine Goldmünze zu sammeln. Ist jetzt nicht so geil, ja? Aber bei kleineren Spielen, sage ich jetzt mal, ist eine Goldmünze viel wert. Da freut man sich drüber. Ja? In einem großen Spiel, dann kommt dann irgendwann Inflation dazu. Vor allem, wenn man irgendwann auch noch eine Steigerung einhaben möchte, dann ist eine Rüstung einfach mal irgendwie 20.000 Goldmünzen wert oder 50.000 oder so. Wenn du das dann liest, dann beim Händler und so, da denkst du, sag mal, wollen die mich verarschen? Ja, das Ding ist viel zu teuer. Das kannst du auch nicht. Also, wie lange muss ich denn da dran spielen? 2 Stunden später hat er die Kohle zusammen. Ja, gut, ja, hast du. Ja? Das heißt, es ist schwierig. Also, es geht ja auch nicht exponentiell irgendwie, sondern du hast halt eine gewisse Menge an Geld, die du in die Welt reinpackst. Und da spielen auch noch so Sachen eine Rolle irgendwie. Ja, baut doch mal wieder ein, dass Typen ihre Waffen droppen und die verkaufen kann. Aber dann auch nicht nur irgendwie für 3 Euro oder einen halben Euro oder so, sondern richtig das Geld, was das Ding auch wert ist. Ne? Da haben wir einen riesen Affen gemacht, gerade bei Elex 2, dass tatsächlich wieder Waffen droppen und dass sie auch was wert sind. Ist schwierig dann, wenn man so viel Geld in der Welt verteilt und der Spieler ja auch belohnt werden will. Boah, guck mal hier, 2000 Öcken, ja? Und dem Spieler dann wieder die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Also, was macht man dann? Dann muss man halt überlegen, ob man Dinge teurer macht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Rüstungen erwähnt. Das heißt, wenn man sich steigert, sind die ersten Rüstungen noch irgendwie Peanuts, ne? Wie beim Drogenhändler. Die erste ist umsonst, ja? Und danach wird es richtig teuer. Und auch die Skills, die man lernen kann bei den Lehrern, die kosten dann einfach stumpf Geld. Ja, das hinterfragt der Spieler auch irgendwann nicht mehr. Ja, die Lehrer wollen bezahlt werden. Das ist dieses Prinzip, wenn mir einer was beibringt, das gibt es hier nicht umsonst. So, ja. Und dann hast du auch den Anreiz dazu, sage ich mal, das Geld und das Gold zu sammeln, weil das ist das Wichtigste daran. Wenn ich in eine Location komme und ich habe irgendwie 5, 6 Sachen, die ich machen kann und irgendwie ist das, cool, ich habe hier Sachen gesammelt und so, die kann ich gut verkaufen, vor allem so einen dicken, weiß ich nicht, Schatz gefunden oder so, dann möchte ich auch da was mit anfangen können. Und das ist sehr, sehr, sehr komplex, ja. Und vor allem, wenn du so ein freies Spiel hast, was nicht linear ist, wo du überall hingehen kannst, erstmal alles plündern und danach dann irgendwie die Hauptstory spielen, ist das natürlich da doppelt schwierig, weil das haben viele gemacht, ja, immer in der Vergangenheit. Und dann hast du natürlich ein riesen logistisches Problem teilweise, ne? Und da ist das schon, das ist eine Herausforderung, ja. Und
Das Allgemeine halt, dass das Spielerverhalten kann halt das echt schwierig machen, ne? Weil du hast halt einige Leute, die kaufen sich alles in Anführungsstrichen. Du hast andere Leute, die kaufen sich nie was oder sparen irgendwie alles für ein Ding und dann haben sie auf einmal ein super gutes Irgendwas. Und das ist, man will das ja alles ermöglichen, aber gleichzeitig macht es natürlich nicht einfacher, was das Balancing und so weiter angeht, ne?
Vor allem dann gibt es dann immer den tollen Spruch, ja, dann macht das doch dynamisch. Ja? Dann gibt es halt irgendwie, dann werden die Länder am Ende dann teurer und dann gleicht sich das alles irgendwie aus und so. Aber das finde ich nicht gut.
Nee, es ist,
Mag ich nicht
es
so.
fühlt sich
Ne?
auch seltsam an, ne?
Ja.
Aber wir haben ja auch dasselbe Problem. Wir haben ja früher auch teilweise so Free-to-Play-Mobile-Games und so ein Kram gemacht. Und da hast du ja immer zwei Economies. Da hast du ja einmal sozusagen wirklich diese Echtgeld-Economy, aber gleichzeitig hast du ja auch irgendwie eine Ingeld-Economy. Und da ist halt das Problem, du musst halt diese berühmten Cash-Sinks finden. Also, was sind diese Sachen, wo die Leute Geld für ausgeben können? Und am besten auch immer wieder Geld für ausgeben können. Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, okay, kannst eine Statue kaufen und die kostet viel Geld, aber da kannst du nur eine von hinstellen, das bringt halt nichts. Also ist halt die Frage, okay, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute sozusagen ja irgendwo regelmäßig ihr Ingame-Geld loswerden? Weil da hast du dann so richtig das Problem mit dieser Inflation. Wir haben ja unter anderem so MyFreeZoo und Zoo 2 Animal Park gemacht, so Zoospiele. Und dann hast du halt irgendwann wirklich das Ding, dass du ja jeder Eisbär, der kostet jetzt irgendwie 1,7 Millionen, keine Ahnung, Ingame-Coins, weil das passt halt einfach nicht anders auf die Kurve und das ist jetzt auf einmal der Preis. Und das fühlt sich natürlich schon irgendwie blöd an, so, ne? Und dann es ist halt echt schwierig, weil du dann halt wirklich, ich sag mal, du hast diese Probleme, die du aus der echten Welt hast, mit Inflation und steigen, also überhaupt die Preisfindung und freie Marktkisten und was weiß ich was. Und dann hast du aber gleichzeitig eben das Problem, gerade bei Free-to-Play-Games, dass natürlich die Echtgeldwährung, die Hard-Currency, natürlich noch besser sein soll und dir irgendwie noch besseren Kram geben soll. Und dann hast du da aber auf einmal dann ein paar Leute, die bezahlen Hard-Currency und du hast viele Leute, die bezahlen keine Hard-Currency, aber es soll für beide fair sein und für beide Spaß machen. Und das ist halt echt richtig, richtig frickelig. Das ist echt ein echtes Problem.
Aber schön ist, es gibt ja Leute, die sich da wirklich gerne mit Excel-Listen und allem Möglichen beschäftigen, diese Zahlen rumjonglieren. Nämlich Game Designer, die da echt tief drin sind und die Haben wir
Und es ist
Spaß
auch nicht
damit.
so anders wie XP, ne? Oder überhaupt Level-Ups und Experience und so weiter. Das ist sehr ähnlich. Und insofern ist das schon, fühlen sich da einige zu Hause, das stimmt schon. Ja. Ja, gut. Okay, das war In-Game Economy. Nächste Frage war: Handheld-PC-Gaming wird immer populärer. Wie stehen wir zu Steam Deck, Asus ROG, Linux Gaming und so weiter? Haben wir eine Meinung? Ist das was, was ihr speziell im Kopf habt, dass die Spiele auch auf Handhelds gespielt werden sollen? Und wird das dafür optimiert oder ist das mehr sowas, ja, wird mitgenommen, wenn es jemand machen will, aber denkt ihr nicht wirklich drüber nach?
Also ich als Entwickler habe das nicht so auf dem Schirm. Ich selber habe so ein Ding gar nicht, weil entweder spiele ich am PC selber zu Hause, wie hier jetzt, ja, oder an der Konsole, irgendwie auf der Couch. So. Und dieses Handheld ist halt so ein Ding. Natürlich, klar, kannst du auch auf Couch und dann mitnehmen und so weiter. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich habe aber gehört, letztens hat mir einer gesagt, Mensch, ich habe hier Gothic zum Laufen gebracht, auf dem Steam Deck irgendwie, total cool und so. Und ja, das macht schon Sinn. Ne? Ich finde das schon cool, dass das geht. Also einen Markt dafür gibt es auch. Wie groß der ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Publisher, kein Producer.
Ja.
Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Das sehe ich ja an meinen Kindern. Ne? Die wollen immer irgendwie irgendein Gerät mitnehmen. Meistens klassischerweise die Switch oder ihr Handy. Ja?
Ja.
Und deswegen, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist super interessant. Auch für uns Entwickler. Ich weiß nicht, wie groß da der Markt ist. Das kann ich gar nicht sagen. Wisst ihr das?
Ich glaube, er ist jetzt von den absoluten Zahlen momentan nicht super relevant, aber ist halt einer, der stark wächst, ne? Und dann ist wieder die Frage, okay, irgendwann ist er relevant und wie früh will man dabei sein, ne?
Ja, richtig.
Adrian, wie siehst du das? Ist das für euch ein Thema?
Würde ich nicht sagen. Also wir haben ja einmal haben wir die Switch, da ist tatsächlich auch so, dass die größtenteils Handheld gespielt wird, wenn man
Ja.
den Analysen glaubt. Da haben wir jetzt Steam Deck, da musst du ein paar Anpassungen vornehmen. Das ist jetzt keine größere Geschichte, das nimmst du mit. Aber ist, dass wir sagen, okay, da ist jetzt ein bestimmter Markt für, sehe ich nicht
Spezielles
persönlich. Ja, ich
Automat,
sehe auch,
ja.
das ist ja nichts Neues. Ich meine, letztlich, wir hatten ja früher PSP gehabt, ja, wir hatten Vita und es gab ja immer Handheld-Geschichten. Da würde ich eher sagen, okay, man kann sich überlegen, die Entwicklung, dass Mobile Phones mittlerweile eben ganz andere Spiele, qualitative Spiele anbieten, als das noch vor 5 Jahren war. Ich
Ja.
würde jetzt aber jetzt als PC- und Konsolenentwickler nicht sagen, dass da ein neuer Markt sich erschließt, weil wie gesagt, Steam Deck, ein paar Anpassungen und über die Switch hast du es eh, sehe ich jetzt persönlich nicht als Zukunftsmarkt.
Ich glaube tatsächlich, das ist für uns als Entwickler auch, es ist halt eine weitere Plattform, aber es ist nicht so super speziell, weil ich sag mal, wenn du eine Konsolenversion hast von deinem Spiel, dann hast du sowieso die Steuerung, zumindest jetzt vom Steam Deck und Co. Du hast auch eine UI, also eine Benutzeroberfläche, die halt auf kleinen Schirmen funktioniert, beziehungsweise ne, große Elemente hat, die halt auf dem Fernseher oder auf dem Handheld funktionieren können. Und dementsprechend ist das kein Riesenaufwand. Wenn das jetzt sowas wäre wie, wir kommen nur für PC raus und wir sind ein Spiel, was super heavy, irgendwie Maus und Tastatur, wir benutzen RTS zum Beispiel, da jetzt eine Handheld-Version draus zu machen, wenn man keine Konsolenversion hätte, das würde man, glaube ich, nicht machen, weil dann einfach der Aufwand sehr groß ist, das halt vernünftig spielbar zu kriegen. Aber ich sag mal, ansonsten ist es, glaube ich, momentan eher was, was man so mitnimmt. Außer wenn Switch ist, weil Switch halt so viel schwächer ist im Vergleich zu den aktuellen Konsolen und PCs, dass man da tatsächlich, ich sag mal, explizit für Switch entwickeln muss, weil das ist einfach zu weit weg mittlerweile von der Hardware, dass man das einfach so mitnehmen könnte. Gut, okay. Also Handheld, ja, haben wir auf dem Schirm, aber ist, glaube ich, nichts, wofür wir extra sozusagen entwickeln. Genau, dann die letzte Frage für heute. Das geht um Marketing. Und da ist dem Zuhörer, dem Zuschauer aufgefallen, dass immer mehr Marketing für Spiele sehr spät gemacht wird. Also, dass irgendwie Spiele angekündigt werden und dann 3 Monate später oder 4 Monate später das Spiel draußen ist, während früher es ja durchaus üblich war, dass man, keine Ahnung, 1 Jahr, 2 Jahre oder sowas irgendwie auf ein Spiel gewartet hat und immer neue Trailer bekommen hat und so weiter und so fort. Halten wir das für sinnvoll? Ist das the way to go oder was sagt eure Erfahrung? Adrian.
Das ist, glaube ich, so ein uraltes Thema, ja, wie du das Marketing machst, wie du einsetzt. Am Ende wird natürlich dein Marketing erstmal definiert über das Budget, was du hast. Wie viel steckst du in Marketing rein? Klassischerweise hast du bei einem Indie-Titel und auch bei einem sogenannten Double-A-Titel ist der Marketinganteil wesentlich kleiner als jetzt beim Triple-A-Titel. Ich spreche vom Anteil. Ne? Also oft ist ja so bei einem, was weiß ich, Call of Duty, da sprichst du so viel ins Marketing, wie du auch in die Entwicklung steckst.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch ganz andere Zeiträume, die du abdecken kannst, wenn du willst. Ne? Und dann gibt es eben verschiedene Strategien. Und es ist eine Frage, was für ein Spiel hast du, auf was bist du im Verkauf auch angewiesen, bist du darauf angewiesen, dass du frühzeitig, sagen wir mal, eine Indikation bekommst, kommt das Spiel überhaupt an oder nicht, ja, musst du eine Awareness wecken oder ist es ein Sequel, was jetzt, wo jeder weiß, dass es kommt, ja, oder
Musst du
du.
überhaupt noch einen Publisher erstmal finden oder irgendjemand, der noch Geld reinsteckt oder so?
Genau, dann willst du natürlich vorher schon ein bisschen zeigen, oh, guck mal, das ist gut angekommen, so nah sind wir da, wenn du noch Finanzierung vornehmen musst. Ist auch, ich kenne es noch aus EA-Zeiten, da hat auch der Sales Forecast ganz klar definiert, wie viel Marketingbudget reingeht. Ja. Das heißt, die haben Sales Forecast gemacht, ja, im Finance-Bereich und im Prozent davon ist Marketingbudget. Da hatte natürlich dann Marketing wiederum den Anreiz zu sagen, okay, schraub den Sales Forecast hoch. Ja,
Ja.
und den kannst du dann wieder auf hochschrauben, wenn du sagst, oh, guck mal, mach mal einen Ankündigungstrailer, der ist so und so viel mal geklickt worden. Also macht euer Sales Forecast ist zu niedrig. Ja. Macht den hoch. Also das hat, glaube ich, ganz viele Varianten, ganz viele Abhängigkeiten. Also eine Frage, hast du einen Titel, kann sehr stark beeinflusst werden von anderen Titeln, ja, und will ich den vielleicht kurzfristig sogar noch verschieben? Wie viel Sicherheit habe ich in der Entwicklung, ja? Wenn ich
Schafft man
jetzt
das
den
wirklich bis
ankündige,
dahin?
genau, und ich war eigentlich, was weiß ich, ein Call of Duty, ein Need for Speed, die wissen wahrscheinlich schon ungefähr, dass sie es ungefähr hinbekommen, ja, alle 2 Jahre.
Sag mal, ein Call of Duty wird auch nicht um 3 Monate oder um ein halbes Jahr verschoben im Normalfall.
Genau.
Ja. Aber es ist ja tendenziell schon so, dass irgendwie die Zeit, die Vermarktungszeit, glaube ich, niedriger geworden ist oder kürzer geworden ist. Ich glaube, unter anderem, weil natürlich viel von diesem ganzen Produktion und Vorlaufzeit und Zeitschriften müssen, aber keine Ahnung, wie viel vorher irgendwas wissen und so, dass das natürlich alles ein bisschen wegfällt mehr in der digitalen Welt und man da vielleicht so ein bisschen flexibler ist und ein bisschen weniger Vorlauf vielleicht braucht. Oder Björn, wie siehst du das? Ist das
Ich halte
tendenziell jetzt
das
kürzer oder wird es wieder länger
oh,
werden?
schwierige Frage. Wir haben 2,5 Jahre Marketing gemacht und für ELEX 1. Und bei ELEX 2 war es gefühlt nur 6 Monate. Das stimmt nicht. Ich glaube, waren es 9, aber irgendwie gefühlt nur 6. Ja? Und dass die Leute gar nicht wussten, dass wir da sind, hat sehr häufig mich erreicht, ja, bei ELEX 2. Und bei ELEX 1 gab es regelrecht einen richtigen Hype um dieses Spiel, weil die Leute wollten dann auch irgendwann, dass es rauskommt. Wir haben jetzt nicht mehr Geld investiert oder so, sondern wir sind auf allen Messen immer gegangen und haben mit sehr vielen Menschen gesprochen, auch mit der Presse und so weiter. Guck mal, wir machen da was. Wir haben ja zusammen mit THQ damals irgendwie Sachen aufgebaut und so weiter. Und das hat irgendwie Sinn gemacht, die 2,5 Jahre. So, das war irgendwie cool, so, ne? Und das war eine Sache, die machte Sinn für uns. Das ist kein Early Access gewesen, sondern eher so ein Ding, dass man sehr viele Sachen, Fragen beantwortet hat, sehr viele Dinge erklärt hat, wie zum Beispiel, wir machen jetzt kein Fantasy in diesem Fall jetzt mal, ne, sondern wir machen mal was Besonderes, den Menschen zu erklären, was man genau macht und wie sich das äußert, die Leute neugierig zu machen und so. Da brauchst du einfach sein, das braucht einfach seine Zeit. Und warum wird das jetzt kürzer gemacht? Das ist eine Kostenfrage. Es gibt nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Und heute musst du halt aussehen wie aus dem Ei gepellt. Und da muss auch sehr viel Geld investiert werden oder auch nicht. Also bei Indie-Titeln ist es mittlerweile auch so, dass viel Geld investiert wird in irgendwelche Trailer, da hast du nicht gesehen, aber kleinere Titel haben manchmal auch, sind Überraschungshits, weil die halt
Ja.
irgendwie so den Nerv der Spieler treffen. Also was ist richtig, was ist falsch? In erster Linie ist erstmal wichtig, dass das Spiel gut ist und du Leute begeisterst. Und dann ist es auch egal, wann du damit an den Markt gehst, erstmal, in erster Linie. Wenn du so
Ja.
ein vermarktest, ja. Aber es ist immer besser, mehr Zeit zu investieren, die Leute zu erreichen und erstmal eine Community und einen Hype aufzubauen, dass die Leute da neugierig drauf sind. Ich benutze das Wort Hype, also neugierig, dass man die Leute neugierig macht, dass man überhaupt auf sich aufmerksam macht. So, ne? Also
Weil die
das
müssen es
ist.
halt überhaupt erstmal mitkriegen, ne? Damit man überhaupt eine Chance hat, denen was zu zeigen.
Und da sind 6 Monate ganz klar zu wenig. Egal, was du für ein Theaterdonner veranstaltest, an vielen Leuten geht das dann vorbei. Das ist meine Erfahrung.
Weil es halt eben auch, das darf man nicht vergessen, du kannst halt nicht, ich sag mal, wenn du eine längere Zeit hast, Leute anzusprechen, selbst wenn es dann auf einer niedrigeren Intensität ist, über die Zeit sammelst du natürlich einfach einen Haufen Leute ein, sozusagen, ne? Und du kannst nicht. Sonst könntest du theoretisch auch sagen, hey, wir machen nur eine Woche Marketing und in der einen Woche hauen wir das ganze Geld raus, was wir sonst in einem Jahr rausgehauen hätten. Und das muss ja dasselbe sein, aber so funktioniert es natürlich nicht. Ne? Das ist auch noch eine interessante Frage. Das war hier ein zweiter Teil von der Frage, den ich sehr spannend finde. Wo man halt das Marketing investieren sollte, sollte man es vielleicht sogar nach Release investieren. Also die Idee von Longtail, dass man halt heutzutage ist vielleicht der Starttermin gar nicht mehr so wichtig ist oder die ersten paar Tage, sondern vielleicht kann man ja auch hinten raus viel verkaufen. Und das spricht natürlich so, geht so in eine ähnliche Richtung wie das, was du eben meintest, dass man halt, ich sag mal, theoretisch auch ein halbes Jahr später noch Leute einsammeln kann, die das Spiel kaufen. Wir hatten das zum Beispiel bei Iron Harvest, dass wir halt im zweiten Jahr mehr verkauft haben als im ersten Jahr. Und das ist natürlich, wenn man dann noch Marketing machen kann, eine gute Sache. So, ne? Wie seht ihr das? Also,
Ja, ich tue mich schwer mit Regeln. Der Markt ist mittlerweile so diversifiziert, ja. Und ich dann früher denke, wie gesagt, ich gehe mal zurück auf meine EA-Zeit, das ist auch schon 15 plus Jahre her. Da konntest du bei jedem Spiel, hast du die gleiche Kurve gehabt, du hast die Release-Kurve gehabt und dann ging die im gleichen. Da war eigentlich nur noch die Frage, wie hoch steigst du beim Release ein, ja. Und das ist heute nicht mehr. Und da gibt es für jede Geschichte gibt es irgendeine Ausnahmestory in jedem Bereich von dem Release aus dem Nichts, wie Apex Legends, ja, der aus dem Nichts kam, ja. Du hast Dinge wie Cyberpunk, ja, die auf einmal wieder abgegangen sind, weil die Fernsehserie rauskam oder dann kommt ein neuer DLC. Und es gibt so viele tausende Geschichten, die jede ihre eigene Geschichte schreiben. Ich glaube, entscheidend ist wirklich, was hast du eigentlich für Geld? Weil das Geld, wenn du es nicht zu blöd anstellst, wird auf jeden Fall irgendeinen Impact haben. Ja.
Ja, das und ich glaube, es kommt auch tatsächlich aufs Spiel und ein bisschen aufs Genre an, ne? Weil es gibt bestimmte Sachen, die sind etwas zeitloser oder wo es sozusagen weniger auf den Hype der Stunde ankommt, ne? Und dann gibt es halt bestimmte Sachen, da weiß man irgendwie, okay, das ist für ein paar Wochen ist das ein Ding, aber irgendwie im Jahr schreit da auch keiner mehr nach, ne? Na gut, das waren 4 verschiedene Fragen. Ich hoffe, wir konnten die beantworten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr selber Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir schauen uns das an und dann machen wir irgendwann eine Folge draus oder dann so eine Sammelfolge wie jetzt. Ansonsten, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dann.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.